Ich will mich heute mit etwas beschäftigen, was doch etwas verwirrender ist, als es sich mir zunächst darstellte, nämlich mit dem Programm des Reduktionismus. Selbstverständlich, als Philosoph, der sich um Begründungsfragen der Ethik kümmert, habe ich die Auffassung, dass die Reduktionismen alle problematisch sind und alle letztlich scheitern, weil es gibt sozusagen kein Wissen, das uns die Aufgabe abnimmt, uns ethisch zu orientieren und zu entscheiden. Das ist ja der Sinn der These von der Naturalistic Fallacy und auch die Entdeckung, dass die Sprache der Moral durchaus sinnvolle Strukturen aufweist, die Language of Morals, die sich nicht einfach auf eine deskriptive Sprache von Behauptungen reduzieren lässt, denke ich, da kommen wir nicht dran vorbei. Aber die Reduktionismen haben doch etwas Sympathisches. Sie wollen die Haltung bekämpfen, in denen der moralisch Überlegene dem moralisch Unterlegenen erzählt, dass er sich doch bitte endlich unterwerfen soll. Und in der Tat, dieser Kritik kann ich etwas Sympathisches abgewinnen. Das heißt, es geht mir hier nicht heute darum, den Reduktionismus in Grund und Boden zu kritisieren, sondern es geht mir vor allen Dingen darum, das Berechtigte am Reduktionismus oder an den Reduktionismen, und die sind da unterschiedlich, das werden wir gleich sehen, herauszuarbeiten, ohne die philosophische Kritik, die in der Tat an ihnen zu üben ist, zu lockern oder zu vergessen. Und ich meine, die Frage lässt sich auch darauf beziehen, warum ich sozusagen den Reduktionismen eine gewisse Sympathie schulde, dass die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist, ob das Handwerk der Moral ein unverzichtbarer Bauteil der Lebenskunst ist. Wenn man die Frage so schlicht stellt, dann denke ich allerdings auch, muss man sie bejahen. Aber damit ist nicht beantwortet, wie wichtig dieses Bauteil ist. Und ich denke, man kann von den Reduktionismen lernen, dass ein ganz beträchtlicher Bestandteil der Lebenskunst ist, Kunst darin besteht, diesen Bauteil weniger wichtig zu machen. Das heißt, weniger zu moralisieren, als tatsächlich die Probleme zu begreifen, vor denen man steht. Wenn man gut begriffen hat, vor welchem Problem man steht, muss man sich immer noch moralisch orientieren. Aber die moralische Orientierung kann das nicht ersetzen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da fällt mir ein, dass das in der Geschichte der Moralphilosophie mal sich verkörpert hat in einem Beruf. Nämlich, ich kenne das leider nur auf Französisch, aber gibt es dann sicherlich auch entsprechend in anderen europäischen Sprachen, dem Conducteur de Conscience, also dem Gewissensführer. Das hatten, wenn ich das richtig überblicke, nur hochstehende Adlige, ne, Könige, Fürsten und ähnliches, Königinnen auch. Die hatten einen Priester, der sich berufsmäßig darum kümmerte, ihr Gewissen zu führen. Und das ging nicht nur darum, das hat den Jesuiten dann auch eine, die das vor allem betrieben haben, das ging nicht nur darum, gewissermaßen moralische Spitzfindigkeiten zu diskutieren, sondern es ging auch immer darum, zu diskutieren, was man in der jeweiligen realen Lage denn tun könnte und was sinnvoll wäre und was nicht sinnvoll wäre und welche moralischen Bedenken man dann vielleicht auch weniger wichtig machen müsste. Das ist die sogenannte Kasuistik. Und in der Kasuistik verbirgt sich allerdings das Problem, dass man erst einmal begreifen muss, in welcher Lage und in welcher Situation man agiert, bevor man darauf sinnvoll moralische oder ethische Prinzipien anwenden kann. Bertolt Brecht, den ich sehr schätze, hat die Forderung formuliert, man müsse Du Schweinsätze durch Du Ochssätze ersetzen. Was wollte er damit sagen? Anstatt den Leuten Vorwürfe darüber zu machen, dass sie sich so schweinemäßig verhalten, sollte man ihnen klar machen, dass es ihrer Lage angemessener wäre, sich klüger zu verhalten und zum Beispiel nicht asozial zu agieren, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen, um die eigene soziale Lage zu verbessern, um sich gegen das Elend, Ausbeutung und ähnliche Dinge gemeinsam zu verteidigen, denn allein machen sie nicht ein. Also der Du-Ochs-Satz ist dann ein Satz, der jemanden erklärt, wie er in dieser Situation handlungsfähig werden kann und wie er dann auch wirksam handeln kann. Allerdings ist es immer noch die Frage, was dann die letzten moralischen Orientierungen sind. Allerdings muss man Brecht hier zugestehen, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Wenn Leute sozusagen um ihr Überleben kämpfen, Sie kennen alle das moralische Beispiel des Kampfs um die Planke zwischen den Ertrinkenden, dann wird es schwierig mit moralischen Kriterien. Und man kann auch die Frage stellen, ob es einfach moralisch geboten ist, selber zu ertrinken und den anderen überleben zu lassen. Das ist eine komplizierte Frage. Und ohne Analyse dessen, was die Kämpfenden sind, kann man diese Frage überhaupt nicht sinnvoll anfangen zu diskutieren. Also, ich denke, Reduktionsstrategien, und ich habe jetzt natürlich einen Begriff eingeführt, wie die Philosophen das so tun, anstatt Reduktionismus, sind als Rationalitätsmomente zu erkennen. Es geht um Transparenz, also erkenne die Lage. Es geht aber auch um Entlastung. Wenn ich streiken kann, um mein Einkommen zu verbessern, dann habe ich nicht das Problem, wie ich den Hunger zwischen Eltern und Kindern sinnvoll und vertretbar aufteile. Was ein klassisches moralisches Problem wäre. So, ich habe das Problem, wie ich verhindern kann, das in der Familie herrscht. Und das ist natürlich eine moralische Entlastung. Und wenn es gelingt, zu erkämpfen, zu erreichen, dass tatsächlich das Überleben einigermaßen gewährleistet ist, und man kann die Geschichte der letzten 200 Jahre in Europa und in den USA zum Teil auch, und in Japan und in Australien und Kanada schon so interpretieren, dass darum gekämpft worden ist, mit gewissen partiellen, aber doch sichtbaren Erfolgen. Das führt dann in der Tat zu einer moralischen Entlastung. Dann muss man sich nicht so schwierige moralische Fragen stellen, wie in Situationen der Not. Und Reduktionsstrategien können auch dazu führen, dass Probleme besser handhabbar werden, weil sie einfacher gestellt werden können. Statt sozusagen die ganze Vielfalt von moralischen Gesichtspunkten jeweils in jeder Situation erörtern zu müssen, kann man typisieren und überlegen, auf diese Art von Situation, unter diesen Voraussetzungen, was sind hier die wichtigsten moralischen Fragen und sich denen widmen, anstatt gleich immer sozusagen alle Dimensionen und alle Ebenen moralischer Problematik auf dem Tisch zu haben. Allerdings, diese Art von Vorteilen, Rationalitätsgewinnen, die möglich sind durch Reduktionsstrategien, rechtfertigen nicht was ich einen All-Out-Reductionism nennen würde, also einen Reduktionismus, der die moralische Fragestellung oder die ethische Fragestellung, ich unterscheide das heute nicht, überhaupt zu eliminieren vorschlägt. Es gibt immer wieder die Debatte über das sogenannte Böse. Arno Plack oder mein Freund Schmidt-Salomon haben das historisch und jetzt gerade wieder geführt. Ist es wirklich so, dass wir die Kategorie des Bösen, und das ist sozusagen eine moralisch-ethische Kategorie schlechthin, brauchen? Können wir nicht sagen, du Schweinsätze brauchen wir gar nicht, wir transformieren alles in du Ochsätze, dass wir alle Situationen so verändern, dass wenn alle Leute das tun, was in ihrem Interesse, in ihrer Perspektive des Glücks liegt, dann die Harmonie aller mit allen ausbricht. Und ich denke, genau hier ist die Frage zu stellen, da kann man vielleicht auf Nietzsche zurückgehen, ob das denn überhaupt eine belastbare, real mögliche Perspektive ist. Und ich glaube, diese Perspektive beruht, wenn wir die Naturalistic Fallacy sozusagen im Hinterkopf haben, in der Tat auf einem Kategorienfehler. Auch in einer Situation, wo jeder und jede gewissermaßen im gesellschaftlichen Überfluss, was immer das genauer heißen mag, seine Bedürfnisse befriedigen kann, ohne anderen dafür etwas wegnehmen zu müssen, ist es nicht selbstverständlich, dass sich alle kooperativ verhalten, dass sie sozusagen auf das gemeinsame Ziel, auf begründbare Orientierungen sich festlegen, sondern sie können auch jeder oder viele oder einige sich darauf festlegen, ich will etwas haben, was die anderen nicht haben. Ich will besser sein und besser gestellt sein als die anderen und damit einen Konflikt auslösen, man hat das dann auch spezifiziert in den sogenannten positionalen Gütern. Wenn man sozusagen das schickste Auto haben will, dann setzt das eben voraus, dass die Autos in einer Hierarchie des Schicksals angeordnet sind. Und wenn man sozusagen ganz oben ist und die anderen dann auch oben ankommen, dann muss die Hierarchie sozusagen neu aufgefaltet werden. Und das wird eine, das hat schon Thomas Hobbes beschrieben, ein Rennen, das niemals aufhört. Und diese Konstellation macht dann, denke ich, auch ganz grundsätzlich möglich, dass Individuen oder Gruppen sich dafür entscheiden, nicht sich mit allen anderen darüber zu verständigen, was denn alle haben können so und tun können, sondern anderen ihren Willen aufzuzwingen, andere ihres Anteils zu berauben, andere auszuschließen, zu unterdrücken und zu beherrschen. Das könnte man sagen, ist sozusagen für mich der Kern des Bösen, der Wille zur Herrschaft. Wenn ich mit anderen mich nicht verständigen, sondern sie beherrschen will, dann bin ich böse. Und ich denke, man kann das nicht ausschließen, dass es solche Menschen gibt. Das wäre sozusagen ein anthropologischer Optimismus, zu dem die Menschheitsgeschichte eigentlich kein Anschauungsmaterial liefert. Na, es ist nicht die These, dass es Menschen gibt, auf die das gar nicht zutrifft. Gibt es. Aber dass es keine Menschen gibt, auf die das zutrifft, ist eine anthropologische These, glaube ich, die man nicht haben kann. Und damit haben wir das Problem, wie wir argumentativ mit dem umgehen, was wir, würde ich dann auch nicht zurückschrecken, so sagen zu wollen, den bösen Willen nennen können. Und das ist eben gar nicht so einfach. Und das ist ein zentrales Problem der Begründung der Moral. Und da gibt es im Grunde zwei Herangehensweisen, die beide problematisch sind. Das eine ist Platon. Niemand tut freiwillig das Schlechte. Bei Platon muss man sich klar machen, sein Begriff des Schlechten ist noch nicht vom Bösen differenziert und ist auch noch nicht einmal von dem sozial Niederstehenden unterschieden. Der Kakos, das ist der, wie ist das, nicht der Theresias, der Mensch aus dem Volke, den man aus der Beratung ausschließen und am Reden hindern muss. Das ist der Kakos. Das ist nicht jemand, der schlecht ist, weil er dies und jenes nicht kann, sondern weil er niedriger Herkunft ist. Nicht adelig, nicht frei, vielleicht ein ehemaliger Sklave oder sonst was Schreckliches oder eine Frau. Ne? Das ist sozusagen der hierarchische Hintergrund des platonischen Begriffs, des Kakos. Und damit ist er natürlich auch weniger radikal. Das ist nicht einfach der böse Wille, sondern da steckt noch sozusagen viel zusammen. Der böse Wille in seiner Schärfe ist dann herausgearbeitet worden in späteren Philosophien und natürlich in den Religionen. Die christliche Theologie hat dann jedenfalls den Begriff des bösen Willen in voller Schärfe entfaltet, ihn gleichzeitig aber auch sehr eigentümlich gemacht. Denn wenn Plato sagt, niemand tut freiwillig etwas Gutes, das ist ein schöner freudsche Fehlleistung, niemand tut freiwillig etwas Böses oder etwas Schlechtes, weil, wenn ich wirklich einsehe, was meine Interessen und das die Interessen der anderen sind, also wenn ich wirklich durchschaue, was die Lage ist, dann werde ich eben auch das Gute tun. Und dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Die umgekehrte Zuspitzung, die das in der christlichen Gnadenlehre erfahren hat, warum jemand das Böse tut, liegt gar nicht in dessen Verfügung. Man kann sich nicht entschließen, das Böse zu tun, statt des Guten, sondern die, die sich zum Bösen entschließen, haben letztlich keine Wahl. Weil Gott beschlossen hat, dass sie das tun sollen und sie aus Gottes Gnade rausgefallen sind. Das Problem der Gnadenwahl und der Vorsehung. Und natürlich geht es weder so noch so. Also man kann den bösen Willen nicht so denken, dass die Leute keine Wahl haben. Und man kann den bösen Willen auch nicht so denken, dass die Leute einfach dumm sind. Die platonischen. Sondern man muss bösen Willen denken als eine primäre Wahl, die in der Tat getroffen werden kann. Wobei primär hier nicht im psychologischen Sinne zu nehmen ist. Es wäre absurd zu unterstellen, dass das Baby bereits seine erste Wahl trifft, obwohl es natürlich Entscheidungen trifft. Diese Wahl konfiguriert sich, baut sich auf, konstituiert sich in einem Lebensentwurf, in einer Lebensgeschichte. Und in der Tat können hier dann Weichenstellungen auftreten, wo etwa Adolf Eichmann beschlossen hat, das zu tun, was er im Reichssicherheitshauptamt getan hat, nämlich sozusagen die zentrale Organisationsstelle des Holocaust zu werden. Und das ist sicherlich böser Wille. Also ich denke, mir kommt in solchen Situationen, in der Analyse solcher Situationen, um diese Kategorie nicht aus. Und das ist natürlich auch für die Moralphilosophie gewissermaßen der Probierstein oder die Ethik. Tatsächlich mit den Ereignissen der Nacht des 20. Jahrhunderts kritisch umgehen zu können und sie weder in Dummheit aufzulösen, die Nazis waren nicht einfach dumm, noch so zu tun, als ob sie keine Wahl gehabt hätten. Das war nicht einfach das Verhängnis, das die Nazis zu ihren Entscheidungen brachte, sondern sie haben gewählt und sind dafür verantwortlich. Und natürlich auch zur Verantwortung zu ziehen, aber damit stehen wir eigentlich dann schon in der politisch, juristisch, strafrechtlichen Problematik. Aber strafrechtliche Verfolgung wäre ja unmoralisch, wenn dem nicht eine moralische Verantwortlichkeit zugrunde liegt. Damit sind wir allerdings an der Frage der Grenzen der Ethik und der Grenzen ihrer Begründung. Denn in der Tat, so rein losgelöst von realen Entwicklungen und Situationen, kann ich den bösen Willen, kann ich die Wahl für ethische Prinzipien oder gegen sie nicht denken. Sondern ich muss das Denken im Zusammenhang mit historischen Prozessen, ich habe jetzt die Nacht des 20. Jahrhunderts und den Holocaust von Adolf Eichmann gewählt, gibt es ein ganz wichtiges Buch von Hannah Arendt dazu, kann auch andere wählen, aber ich glaube, die sind hier besonders relevant. Und ohne entsprechende psychologische Prozesse, ne, und soziale, kulturelle und so weiter Prozesse, kann es diese ganzen moralisch-ethischen Phänomene nicht geben. Das heißt, sie sind immer auch einzubetten und darüber braucht man Wissen. Das Moralisieren ist nicht zu kritisieren, weil es moralische Gesichtspunkte zur Geltung bringt, sondern es ist zu kritisieren, weil es sich nicht darum kümmert, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Wirklichkeit, in welcher Situation, in welchen Lagen diese Gesichtspunkte anzuwenden sind. Und das in der Tat kann man von den Reduktionisten lernen. Man braucht eine Reduzierung des Raums, wo wir dann wirklich ethische Entscheidungen treffen müssen. Und muss tatsächlich sich das nötige Wissen darüber aneignen, unter welchen Voraussetzungen man sich jeweils moralisch entscheidet. Das ist meines Erachtens auch der berechtigte Kern der Kasuistik. Dass man tatsächlich sagt, das ist nicht so einfach. Wir haben nicht mit einfachen, auf der Hand liegenden Entscheidungen zu tun, sondern die stecken, gibt ein schönes, glaube ich, deutsches Sprichwort, der Teufel steckt im Detail. Man muss hier und jetzt wissen, von was man redet und in Bezug auf was man handelt. Und dann kann man erkennen, was jetzt eine Entscheidung des Bösen und was eine Entscheidung des Guten wird. Ich denke, das schaffe ich auch noch, vier große Themen erörtern. Erst nochmal genauer eingehen, was eigentlich das paradoxe Angebot der Reduktionismen ist, nämlich tatsächlich wirkliche Freiheit, im Unterschied zu was Eingebildeter, zu ermöglichen, indem sie dazu beitragen, Lage und Bedingungen oder Lage, Situation und allgemeine und konkrete Bedingungen zu erkennen, unter denen zu handeln ist. Dann will ich auf die idealistischen Reduktionismen eingehen, die ich für besonders problematisch halte, ehrlich gesagt, weil in ihnen moralische Entscheidungen in einen Kontext projiziert werden, der imaginär ist, der nicht wirklich ist, der uns nicht dabei hilft, die wirkliche Lage, die wirklichen Möglichkeiten und unsere wirkliche Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Schicksal, Vorsehung und Gnade werden als übermächtige Determinanten in diesen idealistischen Reduktionismen eingeführt, die dann, indem sie beanspruchen, Grundlage von Moral und Ethik zu sein, im Grunde die Moral und Ethik eliminieren. Wenn das alles Sache der Vorsehung ist, oder elementarer, Vorsehung setzt ja einen rationalen Gott voraus, dann, oder Sache der Gnade, dann ist sozusagen mein eigenes ethisch-moralisches Überlegen und Bemühen einfach irrelevant. Dann sollten wir uns gleich an die Aberglauben im Schicksal oder an die Theologie, bevor sie um Gnade halten. Dem stelle ich die materialistischen Reduktionisten gegenüber, die in der Tat die Differenz aufweisen, dass sie auf wirkliche Zusammenhänge verweisen. Das heißt, uns dabei helfen können, zu begreifen, unter welchen Voraussetzungen wir zu handeln und zu entscheiden. Es gibt da biologische, geschichtliche und gesellschaftliche, die aber alle auch ihre Probleme insofern haben, als sie immer wieder dazu benutzt werden, zu sagen, und eigentlich ist das alles mit der Moral und der Ethik und mit Entscheidungen und der Überlegung dazu überflüssig. Wir brauchen nur zu wissen, wenn wir wirklich wüssten, was hormonell in uns passiert, dann brauchten wir nicht darüber nachzudenken, was wir zu tun haben, sondern dann würden wir eben das tun, was unsere Hormone uns diktieren. Halte ich für eine absurde Position, ist aber nicht selten. Sozusagen dasselbe historisch, ne, wenn sozusagen wir wirklich begreifen, was unsere heutige Gegenwart zum Inhalt hat, dann wüssten wir auch, was wir zu tun haben, nämlich diese Gegenwart als solche uns zu eigen zu machen und im Hinblick auf die sich aus ihr ergebende Zukunft handeln, von Entscheidungen, von moralischen Problemen, von ethischen Prinzipien, brauchen wir dann auch gar nicht mehr zu reden. Und dasselbe lässt sich von gesellschaftlichen Determinanten sagen. Es gibt noch einen dritten Typus von Reduktionismen, nämlich die pragmatischen. Wenn ich denn wüsste, wie ich am besten das größte Glück der größten Zahl erreiche, dann brauche ich mir keine weiteren moralischen Gedanken zu machen. Oder wenn ich denn wüsste, wie die Menschen sich moralisch, ethisch perfektionieren könnten, dann würde dieses Wissen dazu ausreichen, sämtliche ethischen Fragen zu beantworten und damit auch wieder die moralische Deliberation und Entscheidung eliminieren. Das Problem ist aber immer wieder, dass diese Reduktionismen eben genau dieses tun und beanspruchen, nämlich sich an die Stelle der moralischen Deliberation und der ethischen Entscheidung zu setzen. Also zum ersten Thema. Es ist richtig, Handlungsfähigkeit hat zur allgemeinen Bedingung, dass ich die Lage erkenne. Wenn ich auf einem untergehenden Schiff bin, dann muss ich anders handeln, als wenn das Schiff einfach ein Kreuzfahrtschiff auf voller Fahrt ist. Wenn ich mir die Illusion mache, das ist ja das Drama des Films Titanic, dass dieses Schiff einfach nur auf Kreuzfahrt ist, dann kann ich nicht relevant handeln. Und ich muss eben mir nicht nur Handlungsziele setzen, gemäß der richtigen Seite von Platons These, dass ohne ein letztes Worum-Willen keine Handlung möglich ist, dass Handlungen also eine teleologische Struktur haben, das ist, glaube ich, völlig unbestreitbar. Platons Problem ist nur, dass er dieses letzte Worum-Willen mit der einen Idee des Guten identifiziert, wofür es keinen Grund gibt. Sondern ich muss auch Handlungsprogramme haben. Es reicht überhaupt nicht zu sagen, ich will reich und berühmt werden. Es ist ein Handlungsziel, das wahrscheinlich viele von uns haben, weil uns das auch ziemlich eingehämmert wird. Sondern ich muss irgendeine Idee haben, wie das gehen soll. Und ohne ein Handlungsprogramm bleibt also auch ein Handlungsziel leer. Wenn ich mir nur vornehme, reich und berühmt zu werden und das nicht in irgendein Handlungsprogramm untersetze, dann kann es höchstens sein, dass ich reich und berühmt werde, dadurch, dass ich an einer volkstümlichen Show teilnehme oder im Lotto gewinne. Also sozusagen ganz unwahrscheinliche Ereignisse, auf die man das Handeln nicht richten kann. Und um Handlungsprogramme zu formulieren, muss ich Wissen haben über die Handlungsbedingungen. Handlungs- Programme sind ja Programme, wie ich von der gegebenen Ausgangslage durch Veränderungen zu dem Ziel, das ich im Handeln verfolge, komme. Und diese Veränderungen einzuleiten, setzt immer voraus, zu wissen, unter welchen Bedingungen ich handle. Wenn ich die Bedingungen nicht weiß, dann kann ich zwar irgendwas tun, aber was denn dabei rauskommt, muss ich als Überraschung werden. Ich kann natürlich sagen, ich habe es gehofft und dann ist es auch gekommen, aber der Zusammenhang zwischen Hoffen und Kommen ist dann von mir nicht in keiner Weise kontrolliert. Das heißt, um relevante Handlungsprogramme formulieren zu können, muss ich gute Kenntnis, verlässliche, wahre Kenntnis der Handlungsbedingungen haben. Insofern kann man sagen, hängen Einsicht und Freiheit tatsächlich zusammen. Friedrich Engels hat das etwas zugespitzt, indem er gesagt hat, Freiheit ist immer Einsicht in die Notwendigkeit. Das ist genau sozusagen der reduktionistische Übersprung, der da drin steht. Ne? Einsicht in die Lage, Einsicht in die Situation, in der ich mich selber in dieser Lage befinde, Einsicht in meine Handlungsbedingungen, wie sie zu meinen Handlungszielen passen, was ich alles tun muss, um meine Handlungsziele zu erreichen oder ihnen auch nur näher zu kommen. Alle diese Einsicht brauche ich. Und ohne diese Einsicht habe ich in der Tat keine wirkliche Freiheit. Na, einfach sozusagen mir vorzunehmen, wie gesagt, ich will reich und berühmt werden, kann ich ja beschließen, ne? So wie manche Leute angeblich beschlossen haben, Politiker zu werden. Das ist völlig wirkungslos. Es wird erst in dem Moment Wirkung haben, wie es mit dem entsprechenden Wissen, also der entsprechenden Einsicht, verbunden ist. Umgekehrt aber gilt die Einsicht der Naturalistic Fallacy, dass die Einsicht in die Lage und in meine Situation da drin und die Handlungsbedingungen, ohne dass ich irgendwelche Handlungsziele setze, mich für sie entscheide, keinerlei Handlungsperspektive und damit auch keinerlei Handlungsmöglichkeit definieren kann. Das heißt, die Einsicht alleine, und ich glaube, es gibt auch so Geisteskrankheiten, wo also Leute immer nur die Einsicht haben und nicht in der Lage sind, sich zu irgendwas zu entschließen, die sind natürlich nicht frei. Nur aufgrund von Einsicht sind wir nicht frei, sondern frei sind wir nur, indem wir unsere Einsicht nehmen. Und hier wird es jetzt ganz wichtig, dass man nämlich sich klar macht, dass unsere Einsicht immer begrenzt ist. Die Vorstellung, das spielt in einer bestimmten Tradition des Leninismus eine Rolle, dass man jemals sozusagen wissenschaftlich die komplette Einsicht in die Lage haben könnte, daraus dann die eigene Situation bestimmt und dann wissenschaftlich ein Handlungsprogramm entwirft, das kann man mit guten Gründen zurückweisen. Schon aus Zeitgründen. Die Vorstellung im Zeitpunkt T1, alles zu wissen, was bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist, unterstellt, dass dieses Wissen keinerlei Zeit braucht. Dass ich also in der Lage bin, alles zeitgleich zu wissen. Das ist schon mal, weil es beim Wissen sich um einen materiellen Prozess handelt, der in der Zeit läuft, grundsätzlich auszuschließen. In allen wichtigen Fragen habe ich es außerdem mit sozialen Situationen zu tun, an denen auch andere beteiligt sind, die mir erstens nicht alles erzählen und zweitens, die ich erst fragen muss. Es geht also nicht nur um die Denk- und Erkenntnisprozesse, sondern es geht auch um Kommunikationsprozesse, die immer schon erst abgelaufen sein müssen, damit ich sagen kann, aha, der will das von mir. Das heißt, hier ist der Zeitfaktor noch viel größer. Und bei allen sozusagen gesellschaftlichen Handlungen, sagen wir mal in der Lohnverhandlung, zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, Da haben beide Informationen darüber, wie sich die Löhne entwickelt haben. Und wenn die sehr aktuell sind, dann ist das ein Monat her. Also sozusagen jetzt nicht in dem eigenen Betrieb, weiß man es ja, aber wie das sozusagen in der ganzen Branche, in ganz Deutschland oder im Tarifgebiet der Fall gewesen ist, das weiß man nur mit einiger Verspätung. Sie wissen, wichtige Statistiken, zum Beispiel Bevölkerungsstatistiken, brauchen meistens ein Jahr, bis sie überhaupt in belastbarer Form vorliegen. Man kann das beschleunigen, indem man da ganz viele Ressourcen reinsteckt, aber das Problem, dass hier Zeit gebraucht wird, und zwar relevante Zeit, nicht irgendwie Zeit, die man vernachlässigen kann, das ist so. Ne, also Wirtschaftsstatistik. Ne? Jetzt die Finanzkrise ist ja immer das Problem, dass die statistische Analyse und das Geschehen an den Börsen oder an den Finanzmärkten zeitlich auseinanderfallen. Und das ist deswegen wichtig, weil wir immer schon uns zum Handeln entschließen müssen, bevor wir die Situation komplett analysiert haben. Das ist vielleicht etwas sehr mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil Sie das sowieso wissen. Aber ich wollte einfach klar machen, dass es ein sehr grundsätzliches Problem ist, wo man eben auch sehr grundsätzlich zeigen kann, dass das so nicht geht. Dass es also nicht möglich ist, vollständige wissenschaftliche Einsicht zum Anknüpfungspunkt und Grund der eigenen Entscheidung zu machen. Das gesagt haben, ist es selbstverständlich rational, so gut wie es geht, wissen zu wollen, was die Lage und die eigene Situation und die Handlungsbedingungen sind, bevor man sich entscheidet. Also Leute, die einfach sagen, ach, ist doch egal, ja, ich entscheide mich jetzt und dann der Teufel holt die Konsequenzen. Ja, dann holt der Teufel auch die Konsequenzen. Der Grat ist dann schmal zwischen dieser Art von Vernachlässigung des erreichbaren Wissens und dem bösen Willen. Im Grunde ist das der erste Schritt auf der Slippery Slope, auf dem schlüpfrigen Abhang, der zur Hölle führt. Es ist sozusagen eine erste Pflicht, rational zu handeln, dass man sich tatsächlich informiert, so gut es geht. Aber man sollte nicht die Illusion haben, dass man da dann jemals vollständig informiert ist. Es kann sein, dass ganz entscheidende Dinge einem fehlen. Ich meine, das Beispiel jetzt aus der Politik. Obama hat vor wenigen Wochen offenbar seinen Beratern glauben gewollt oder gemusst, weiß ich nicht genau, dass diese Ölplattformen, nachdem jetzt allerlei getan worden ist, um sie sicherer zu machen, ziemlich sicher sind und man verantworten kann, mehr davon zu bauen. Hat sich als falsch herausgestellt. Ich glaube, das kann man inzwischen sagen. Aber das konnte er vor 4 Wochen noch nicht wissen. Na, er hätte natürlich sagen können, vielleicht bleiben wir auf der sicheren Seite und glauben den paar Kritikern, die es noch gibt, und untersuchen das weiter. Aber natürlich kann man im politischen Prozess nicht sagen, alle Entscheidungen schieben wir erstmal auf und untersuchen das weiter. Oder wir glauben immer nur der einen Seite, weil letztlich hat die immer recht. Wobei in allen Umweltfragen es leider so ist, dass man meistens der Industrie nicht glauben kann und diesen Freaks, die Industrie kritisieren, leider glauben muss. Aber ich meine, es stimmt natürlich auch nicht in allen Details, sondern da muss man genau hingucken. Aber sozusagen die Aussage, etwas ist sicher, ist immer besonders problematisch. Und da muss man dann tatsächlich auf die sagen, es gibt hier bei Unsicherheitsfaktoren doch strukturierter hören, als das gegenwärtig der Fall ist. Ja, ich habe jetzt Argumente und Beispiele genannt und warum das für Sie relevant ist, glaube ich, ist mit dem Beispiel auch deutlich. Ja?
Ich habe mich verstanden, warum Sie ein paradoxes Angebot.
Weil die eigentlich ja sagen, ihr braucht euch gar keine Gedanken zu machen. wenn es uns gelingt, das alles zu reduzieren auf historische Prozesse, auf gesellschaftliche Prozesse, auf göttliche Prozesse, dann könnt ihr euch dem anvertrauen und eure Freiheit ist dann einfach nur Einsicht in die Notwendigkeit. In Wirklichkeit, und das sehe ich das Paradoxe darin, schaffen sie die Voraussetzung dafür, dass man die Freiheit wahrnehmen kann, indem sie diese Prozesse durchsichtig machen. Darin sehe ich das Paradoxe. Sie wollen eigentlich uns diese Freiheit zur Entscheidung abnehmen. Das gelingt ihnen nicht. Aber es gelingt ihnen, uns diese Freiheit zur Entscheidung gerade erst wirklich zu geben. Denn erst wenn ich weiß, was alles so an objektiven Prozessen und Voraussetzungen existiert, kann ich mich wirklich frei, wie die Franzosen sagen, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch heißt, en connaissance de cause, also in Kenntnis der Sachlage, das ist glaube ich die richtige Übersetzung, entscheiden. Das ist das Paradoxe. Die wollen sozusagen sagen, diese ganze Moralisiererei können wir doch eigentlich abschaffen, wir können das ersetzen dadurch, dass wir die Wirklichkeit untersuchen. Und indem sie beanspruchen, als Reduktionismen uns sozusagen von Moral und Ethik völlig zu entlasten, schaffen sie gerade die Voraussetzung einer relevanten moralischen und ethischen und politischen Diskussion. Daran sehe ich eine gewisse Paradoxie. Das heißt, eigentlich könnte man ja sagen, und das ist, glaube ich, auch die philosophisch verbreitete Haltung, diese Reduktionisten sind doch alle ganz schrecklich, weil sie wollen uns die Ethik ausreden. Aber wenn man sie so betrachtet, wie ich das jetzt gerade getan habe, dann wird deutlich, dass sie uns eigentlich die Ethik gar nicht ausreden, sondern unsere Ethik qualifizieren und gewissermaßen erst zu einer wirklich relevanten Ethik machen helfen können. Und insofern ist die Beschäftigung mit ihnen doch ethisch sehr lehrreich. So, damit komme ich zu den idealistischen Reduktionismen. Ich denke, am Anfang dieser Reduktionismen steht immer die ganz reale Erfahrung der Ohnmacht. Wir haben immer wieder Situationen, und das ist in unserem Alltagsleben wie im historischen Prozess, wo wir sagen können, tja, was sollen wir da tun? Es ist zwar schrecklich, aber wir können nichts machen. Ich glaube, das ist verbreitet, da könnte ich jetzt auch die jüngsten Beispiele, man kann jetzt das Unglück im Golf von Mexiko nicht rückgängig machen. Man kann den Eyjafjall nicht wieder zustopfen und man kann den Zweiten Weltkrieg auch nicht ungeschehen machen, um jetzt noch gleich in ein historisches Beispiel zu sprechen. Das kann man nicht. Und man kann sich auch darüber empören, ich war völlig zu Recht, dass es in unserer Welt gegenwärtig so viel Hunger gibt. Das hatten wir ja schon. Aber man muss sich auch darüber klar sein, dass unsere Handlungsmöglichkeiten hier in diesem Hörsaal daran etwas zu ändern, äußerst begrenzt sind. Wir können immerhin ein Denken verbreiten helfen, dass die These, es geht nicht anders, unterminiert und damit eine Voraussetzung schafft dafür, dass das in etwas getan wird. Aber bis das gelungen ist, und ich denke, da waren wir schon mal weiter, geht noch sehr viel Zeit ins Land und bis dahin haben wir auch die Erfahrung der Ohnmacht. Wir haben also, und ich denke, in unserer gegenwärtigen historischen Lage ist das eine tief sitzende Erfahrung, wo man auch viele sagen, ja, von was redest du denn eigentlich? Wir können doch gar nichts machen. Und das ist leider in vielen erstmal wahr. Nicht so, dass man sagen kann, eine Reise von 10.000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt, wie Mao Zedong ein chinesisches Bauernsprichwort zum Stichwort genommen hat, sondern dass das tröstet, sondern das tröstet eben nicht. Denn wir wissen inzwischen, dass wir zwei erste Schritte machen können, aber deswegen nicht unbedingt die Reise von 10.000 Meilen angetreten haben. Und das historische Beispiel des 20. Jahrhunderts, wo mit der russischen Oktoberrevolution ja versucht wurde, diese Reise von 10.000 Meilen anzutreten und dann viele Schritte gemacht worden sind, aber insgesamt das Ergebnis nicht das war, was man sich davon versprochen hat, schreckt natürlich. Insofern können wir uns, zwar müssen wir uns sagen, ohne erste Schritte gibt es keine Reise. Aber die Vorstellung, dass wenn man die ersten Schritte mal gemacht hat, der Rest der Reise von selber kommt, die muss man sich abschminken. Und in der Situation gibt es einen Tatbestand, der, glaube ich, ganz real ist, dass man reale Handlungsfähigkeit durch eine bestimmte Art von Resignation erwirbt. Wenn ich sage, ich bin verzweifelt, das mit der Revolution klappt doch gar nicht, und sage, na gut, dann lese ich eben Krimis oder baue meinen Garten an oder. Dann hat man sich verabschiedet. Wenn man hingegen tatsächlich in der Lage ist, dieses Spannungsverhältnis auszuhalten, immer wieder erste Schritte zu machen. Meine Lieblingsfigur ist ein Edderkopf aus einem dänischen Sprichwort, wo gesagt wird, der fällt immer wieder runter und krabbelt immer wieder auf. Also eine Spinne. Und diese Spinne, die, denke ich, muss man sich zum Vorbild nehmen, dass man tatsächlich immer wieder geduldig hochkrabbelt, wenn man runtergefallen ist. Das gilt für moralisches Verhalten wie für politisches. Aber das ist offenbar nicht jedermanns Sache. Das ist mühsam und tut weh. Und hier kann es helfen, und das wird von vielen so gemacht, dass man eben sagt, naja, da war eigentlich eine höhere Macht zuständig. Diese höhere Macht hat mich daran gehindert oder uns daran gehindert, unser Ziel zu erreichen. Und um sozusagen dieses Spannungsverhältnis zwischen den möglichen Schritten und den Zielen auszuhalten, unterwerfen wir uns eben dieser höheren Macht in imaginärer Form. Ich denke, das ist soweit ganz gut nachvollziehbar, wie Mensch dazu kommen kann. Und in der Tat, hier kann man dann glauben, und das ist, glaube ich, ein missverbreiteter Glauben, und nicht nur bei den gläubigen Lesern von astrologischen Ecken in Zeitschriften zu finden, dass die Macht des Schicksals, das ist eine Verdi-Oper, als blindes Verhängnis über unser Handeln letztlich regiert. Das ist ja auch das große Thema der griechischen Tragödie, die Macht des Schicksals. Und in der Tat, man könnte auch Shakespeares Tragödien sich hier vornehmen, was schon ein bisschen anders ist, aber immerhin, auch hier ist es eigentlich die Macht des Schicksals als blindes Verhältnis. Ganz interessant, weil Shakespeare in einer Kultur schreibt, die eigentlich durch und durch christlich geprägt ist. Und die Macht des Schicksals als blindes Verhältnis eigentlich nicht kennt. Dieses als Volksglauben, da bin ich relativ sicher, in unserer Kultur so verbreitet ist, zeigt die unübersehbaren Grenzen unserer Christianisierung. Für einen überzeugten Christen kann es die Macht des Schicksals als blindes Verhältnis nicht geben, sondern nur die Weisheit der Vorsehung. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Es ist nicht insofern ein Unterschied, als ich dann noch was machen könnte, ob ich mit der Macht des Schicksals als blindes Verhängnis konfrontiert bin oder mit der Weisheit der Vorsehung, ist für meine Handlungsfähigkeit egal. Aber gegen die Macht des Schicksals als blindes Verhängnis kann ich mich wenigstens auflehnen, weil es so sinnlos ist. Gegen die Weisheit der Vorsehung kann ich es nicht. Denn gerade weil sie weise ist, tröstet sie auch. Alles hat seinen Sinn. Das Erdbeben von Lissabon oder der Zweite Weltkrieg, das war alles im Gottes. Plan beschlossen, Bestandteil der weisen Vorsehung und wir leben in der besten aller möglichen Welt. Chapeau. Ist natürlich, also ich muss schon sagen, da hat die abergläubische Vorstellung von der Macht des Schicksals als blindes Verhängnis gewisse Vorteile. Auch was Handlungsfähigkeit angeht. Und wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum in diesem Punkt die Christianisierung uns nicht so vollständig ergriffen hat. Ganz schlimm wird es dann, und das hat, wenn ich richtig mich erinnere, Kurt Flasch sehr schön ausgearbeitet, mit der Gnade im Einzelfall. Durch die Weisheit der Vorsehung kümmert sich ja irgendwie um alles, und dann ist es eben so, Gottes unerforschlicher Ratschluss ist eben gut und weise, und was dabei rauskommt, ist gut und ordentlich und schön, auch wenn es nicht so aussieht. Wir müssen es nur begreifen, warum es gut und ordentlich und schön ist, also da haben wir dann ideologische Arbeit zu leisten. Mit der Gnade im Einzelfall ist es noch viel ärger. Denn die ist ein unauslotbares Ereignis. Zwar ist es ein Ereignis, das irgendwie nicht in der Zeit stattfindet. Das ist ein ganz komplizierter Begriff von Ereignis, weil es ist immer schon passiert. Aber es ist ein Ereignis. Und ich bin diesem Ereignis einfach nur ausgeliefert. Und insofern, das ist das Dialektische daran, kann ich hier mich auch in einer Weise auflehnen, wie ich das gegen die Weise vorsehen nicht kann. Das ist zwar, wenn Sie so wollen, verrückt, die weise Vorsehung lässt mir keine Chance. Die muss ich einfach akzeptieren. Die ist gut und schön. Da gibt es nichts dran zu deuten. Aber mit der Gnade als Entscheidung im Einzelfall kann ich ringen. Wie Jakob mit dem Engel oder Petrus in der Nacht von Gethsemane oder eben Augustinus im Prozess seiner Bekehrung oder Martin Luther, der dann diese Gnade im Einzelfall wieder stark gemacht hat. Also insofern kann man sagen, sind alles dieses Formen eines idealistischen Reduktionismus, aber im Hinblick auf individuelle Handlungsfähigkeit sind sie von ganz unterschiedlicher Wirkungsweise. Und man kann sagen, dass gerade dieses besonders empörende Theorem der Gnade im Einzelfall, was jetzt die Freiheit mir eigentlich völlig nimmt, mir, und da würde ich auch wieder sagen, auf paradoxe Weise, die Freiheit in besonders hohem Maße gibt, weil es ist mein Ding, meine Sache, wie ich mit dieser Gnade im Einzelfall, die es mir gilt und niemand anderem, umgehe. Es ist also auch, wenn Sie so wollen, ein Individualisierungsschub des philosophischen Denkens, der damit verbunden ist, und ich würde auch nicht davor zurückschrecken zu sagen, dass sämtliche Existenzialismen eben in dieser Tradition der Gnade im Einzelfall sich entwickelt haben und damit diese Denkfiguren aus der Theologie tatsächlich für die Philosophie von großer Bedeutung geworden sind. Jetzt komme ich zu den materialistischen Reduktionisten. Ich konzentriere mich auf die biologischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Determinationen. Wobei ich ja natürlich jetzt schon wieder einen philosophischen Trick gemacht habe, indem ich jetzt von Determinationen rede und nicht von Determinismen. Weil, wenn es Determinismen wäre, dann wäre hier sozusagen gäbe es hier überhaupt keine Möglichkeit, aus dem eng geflochtenen Netz der prästabilierten Kausalitäten herauszukommen. Determinationen lässt den Haarriss offen, dass es vielleicht ja Determiniertes und Nicht-Determiniertes geben könnte. Determinismen, das ist die These, alles ist determiniert und es ist so determiniert. Determination, da kann man dann drüber reden, mit welcher Determination haben wir es denn zu tun? und was ist denn vielleicht nicht determiniert. Und die Determination muss auch als solche spezifisch benannt werden. Man muss erklären, warum etwas durch etwas determiniert ist. Und damit sind wir im Grunde aus diesem, wie soll man sagen, Kreis des Determinismus raus. Der Kreis des Determinismus, wenn alles determiniert ist, dann ist es eben auch determiniert, dass ich das als determiniert denke. Und ja, was soll ich dann noch diskutieren? Also der Determinismus ist nicht nur destruktiv für einen moralischen Diskurs, sondern eigentlich ist er destruktiv für jeden Diskurs. Und das spricht natürlich gegen den Determinismus. Man muss gewissermaßen sich selbst aufgeben als Mensch, der Gründe gibt und nimmt, der debattiert und sich ein Urteil bildet, um einen wirklichen Determinismus zu akzeptieren. Man kann natürlich sagen, die Natur ist ein Automat und wir sind Automaten und diese Automaten haben ihre spezifische Gesetzmäßigkeit. Wir haben ja auch eine ganze Reihe von Gesetzmäßigkeiten, ne? Also wenn wir nichts essen, dann sterben wir, wenn wir nichts trinken, dann sterben wir, wenn wir in einen Raum gehen, der, sagen wir mal, 200 Grad warm ist, dann sterben wir. Also es gibt eine ganze Menge Bedingungen, unter denen wir gar nicht existieren können. Insofern sind wir natürlich streng determiniert. Da können wir auch nicht sagen, das entschließen wir uns mal, das hilft nichts, sondern wir sterben dann eben doch. Die Schwierigkeit liegt eben darin, dass daraus, dass wir determiniert sind, ein geschlossenes System gemacht wird. Und zwar ein geschlossenes System, dem wir selber angehören. Sodass weder Platz ist für die Erörterung der Wahrheit, noch für moralische und ethische Erörterung. Aber ich denke, das braucht man sich gar nicht so anzutun. Aber man muss sich klar machen, denke ich, dass Physik und Kosmologie sozusagen in unserer gegenwärtigen Welt nicht mehr ethisch relevant sind. Wenn Pascal geschrieben hat, diese unendlichen Weiten, die in Star Trek ja übrigens zitiert werden, die unendlichen Weiten, erschrecken mich, m'effraie, also erfüllen mich mit tiefem Schrecken, das ist kein bloß Erschrecken, der so mal momentan aufkommt, dann ist das eigentlich Ausdruck einer vergangenen Zeit. Ich glaube, heute ist die Zahl der Menschen, die darüber erschrecken, dass der Weltraum unendliche Weiten aufweist, begrenzt. Und wird noch weniger werden. Dass die Schwerkraft existiert oder dass es die schwache fünfte Kraft gibt, auch das wird heute keinen mehr erschrecken. Das, wenn man natürlich glaubt, das ist alles sozusagen das Werk bestimmter Götter oder eines Gottes, ja, dann wird man erschrecken. Aber diese Art von Theismus ist heute zwar noch verbreitet, aber doch auf dem Rückzug. Es gibt zweitens, und das, glaube ich, spielt eine gewisse Rolle immer noch in unseren Gesellschaften, in unseren Kulturen, pseudowissenschaftliche Reduktionismen. Die sind natürlich, ja, man kann sagen, noch schlimmer als die idealistischen Reduktionismen, weil sie treten nicht offen als solche auf, das heißt, man kann sie nicht als solche kritisieren, sondern sie treten im Gewand wissenschaftlicher Ergebnisse auf. Hier gehört die Astrologie, die ich schon apostrophiert habe, hier gehört aber auch etwa der Rassismus und ich würde hier vorschlagen, auch aufzunehmen so etwas wie ein Traditionalismus, das heißt die offensive Vertretung der These, dass man nur das tun und glauben kann, was aus Tradition kommt. wenn Sie Hans-Georg Gadamers Wahrheit und Methode genau sehen, Entschuldigung, genau lesen, dann werden Sie feststellen, dass es das ist, was er vertritt. Alles, was wir wirklich zur Orientierung nehmen können, kommt aus Tradition. Scharfe These, aber natürlich nicht haltbar. Aber das ist dieser Traditionalismus im Sinne eines Reduktionismus auf Tradition. Wobei dieser Traditionalismus natürlich das Problem hat, nicht angeben zu können, woher diese Verbindlichkeit der Tradition kommt. Weil er auch gar nicht angeben kann, wie Leute überhaupt solche Traditionen überhaupt zum ersten Mal konstituiert haben. Sondern der muss einfach davon ausgehen, dass die Menschheit, seit es die Menschheit gibt, sich immer durch Traditionen orientiert hat. Und das, glaube ich, lässt sich nicht durchhalten. Es gibt aber, und das, glaube ich, spielt eine wahrscheinlich noch größere Rolle in unserem Alltagsglauben, auch den Konformismus als einen solchen Reduktionismus. Nur nicht auffallen, nur nichts tun, was die anderen anstößig finden können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das in der Alltagspraxis vieler Menschen eine große Rolle spielt. Also die Begriffe Traditionalismus in diesem Sinne und Konformismus in diesem Sinne sozusagen als zugespitzte philosophische Reduktionismen sind so nicht wirklich geläufig. Aber um etwas zu begreifen, was der Historismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts den Leuten erzählt hat, also das war nicht nur Gadamer, sondern auch solche Leute wie Jörg von Wartenburg, auf die sich dann Martin Heidegger mit seiner Kategorie der Geschichtlichkeit bezogen hat, oder um zu begreifen, was hinter vielen soziologischen Versuchen steht, die praktische Philosophie zu eliminieren und zu beerben, sind die Kategorien des Traditionalismus in diesem zugespitzten Sinne und des Konformismus in diesem zugespitzten Sinne, glaube ich, brauchbar. Womit wir es aber wirklich zu tun haben in unseren gegenwärtigen Debattenlagen, ist die Biologie. Wir haben ja, ich habe glaube ich schon gesprochen über die Neurowissenschaften, aber auch andere Bereiche wie Humanökologie etwa, bieten wirkliche Erkenntnisse. Es ist nicht so, dass die sich alles das nur einbilden, was sie herausgefunden haben. Auch wenn sie manchmal nicht so genau wissen, was sie denn herausgefunden haben und das falsch interpretieren. Das ist in Wissenschaften etwas ziemlich Verbreitetes. Und da hat man als Philosoph die Aufgabe, da kritisch drauf einzugehen. Das ist soweit auch notwendig. Ich habe ja schon etwa auf die hormonellen Prozesse angespielt, die in uns stattfinden und die wir natürlich auch therapeutisch beeinflussen können und unter bestimmten Bedingungen auch beeinflussen müssen. Der Fehler tritt erst dann auf, wenn das zum Biologismus wird. Das heißt, wenn beansprucht wird, durch biologische Erklärungen, das ist jetzt mein Refrain, ethische und moralische Deliberation zu ersetzen. Dort haben wir mit Biologismus zu tun. Und für Biologismus gilt, was dann für alle Reduktionismen gilt, dass sie desorientierend sind und keineswegs Einsicht vermitteln, die dann zu Freiheit führt, sondern sie führt zu, auch Biologismus führt wahrscheinlich zu Indifferenz und Resignation. Und er gräbt also die Handlungsfähigkeit, statt sie entwickeln zu helfen. Das hat in der gegenwärtigen Debatte eine gewisse Rolle gespielt. Geschichte und Historismus, ich habe ja schon Gadamer und den Historismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts angegriffen, doch noch sagen, dass wir selbstverständlich ganz viel begreifen können über unsere eigenen Handlungsmöglichkeiten, indem wir unsere Lebensgeschichte rekonstruieren und indem wir diese Lebensgeschichte in den Zusammenhang der historischen Entwicklung stellen. Also wer heute lebt in Deutschland und nicht, so jedenfalls in Ansätzen, begriffen hat, wie die deutsche Vereinigung funktioniert hat, was der Kalte Krieg war, was und worum der Zweite Weltkrieg geführt worden ist, der hat es schwer, sich in der gegenwärtigen Situation moralisch, ethisch relevant zu orientieren. In dem Sinne ist historische Bildung in der Tat eine ganz elementare Bedingung von Handlungsfähigkeit. Und zu historischer Bildung gehört eben inzwischen auch, dass wir auch begreifen, wie global und europäisch unterschiedliche Kulturen sich überlagern, wie die Migranten inzwischen Bestandteil unserer deutschen Kultur sind, mit ihrer anderen Geschichte im Hintergrund. Und wie hier überhaupt erst ein Dialog und ein Kenntnisprozess entwickelt werden muss, der es möglich macht, in Deliberationen zu berücksichtigen, vor welchem historischen Hintergrund der andere argumentiert. Aber daraus folgt wiederum nicht, dass wir sagen könnten, was auch gesagt worden ist, die Geschichte ist das Schicksal. Nein, sie ist nicht das Schicksal. Sie nimmt uns die Entscheidung im Hier und Jetzt nicht ab, weder unsere Lebensgeschichte noch die Geschichte insgesamt. Den Soziologismus habe ich eigentlich schon implizit diskutiert. Da will ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Also in der Tat sind wir durch unsere Position im gesellschaftlichen System, in der gesellschaftlichen Konstellation von Verhältnissen vielfältig bestimmt und tun gut daran, zu reflektieren, was wir tun, wenn wir ein Hochschullehrer sind oder wenn wir aus einem Haushalt der Familie der unteren Mittelschicht kommen. Das ist gut zu wissen. Und wenn man woanders etwa eine andere Tätigkeit hat, also etwa ein Studierender ist und aus anderer Art von schichtspezifischer Kultur kommt, dann ist auch das gut zu wissen und zu reflektieren. Aber zu glauben, dass die soziologische Selbsteinordnung einem die Orientierung abnimmt, das wäre ein Köhlerglaube. Insbesondere, weil es eben immer wieder möglich ist, dass zwar nicht im Großen und Ganzen so ganze Gruppen ihre Position wechseln und sich bewusst anders engagieren, als ihre Eltern das getan haben, aber doch Individuen und auch viele Individuen dazu in der Lage sind, der berühmte Generationenkonflikt ist ja immer wieder der Schauplatz solcher Orientierungsprozesse. Und das ist meistens auch der Fehler in dieser Art von Soziologismus. Gesellschaften sind eben nicht einfach statische Systeme, sondern ziemlich komplexe Prozesse. Es gibt dieses System, wo man sagen kann, ah, da bin ich und da bist du. Das gibt es immer nur als Momentaufnahme. Dieses ist aber künstlich, sondern das ist eine aus einem Prozess, der sich beständig verändert, herausgegriffene Momentaufnahme. Und ohne diesen Prozess, die Verhältnisse und Strukturen und Konstellationen, die ihn bestimmen, zu begreifen, und zwar im Zeitablauf, haben wir überhaupt keine Chance zu sehen, was sind große Tendenzen, was sind mögliche Weichenstellungen. Und wenn wir das nicht wissen, dann können wir auch nichts Sinnvolles entscheiden. Also dieser Begriff der Weichenstellung oder systemtheoretisch gesagt der Bifurkation, den halte ich in der Tat für eine gesellschaftlich aufgeklärte Moral und Ethik für zentral. Es gibt Situationen, da läuft alles so weiter. Da kann man auch selber nur sagen, ja, jetzt muss ich das nächste machen und das nächste machen und das nächste machen. Weil man hat sich auf einem bestimmten Weg engagiert und wenn man jetzt nicht alles kaputt machen will, dann muss man jetzt die nächsten Schritte auch noch machen. Das kennen Sie sicherlich. Aber darüber darf man nicht vergessen, dass man auf einem bestimmten Weg ist, der in eine bestimmte Richtung geht, und dass man sich überlegen muss, an welcher Stelle habe ich denn jetzt überhaupt eine Chance, diese Richtung zu ändern. Und in der Tat, man kann die Richtung ändern. Man kann das manchmal nicht sprunghaft. Aber man kann schrittweise sagen, ich will aber in die Richtung. Und da ist ein Schritt, da ist ein Schritt. Und so kommt man dann allmählich, und das kann Jahre oder Jahrzehnte dauern, in die Richtung, in die man will. Und das gilt selbstverständlich auch für politische Prozesse. Auch die sind nicht von der Struktur, dass man sagt, jetzt stimmen wir mal ab und jetzt sind wir ganz, ganz woanders. Nein. Man ist dann immer noch da, wo man gewesen ist, aber vielleicht mit dem gebildeten Willen, Schritte in eine andere Richtung zu machen. Und dieses wird von dem Soziologismus eben nicht erfasst, weil er dieser statischen Vorstellung von Gesellschaft verhaftet bleibt. Ich denke, zwei Begriffe sind hier geeignet, gewissermaßen die materialistischen Reduktionismen in dem, was sie uns über Determinationen vermitteln können, ernst zu nehmen, aber zugleich ihren reduktionistischen, totalisierenden Anspruch zurückzuweisen. Das ist einmal der Begriff der Emergenz und zum anderen der Begriff der Überdetermination. Mit Emergenz meine ich, dass wir, das ist jetzt sozusagen eine fast schon ontologische, allgemein wissenschaftstheoretische Aussage, dass wir nicht sagen können, dass wir dazu in der Lage sind, alle Prozesse, die wirklich ablaufen, auf elementare physikalische Prozesse zurückzuführen. Also schon die Frage, ob wir subatomare und atomare Prozesse aufeinander zurückführen können, ist ganz kompliziert. Aber Kosmologie auf die subatomaren Prozesse zurückzuführen, da sind wir jetzt ein ganzes Stück von entfernt. Und es ist die Frage, ob es geht. Aber das ist dann alles noch auf der Ebene der Physik. Ob man chemische Prozesse auf physikalische Prozesse reduzieren kann, da spricht einiges dagegen. Und dass man biologische Prozesse wiederum nicht auf chemische Prozesse plus physikalische Prozesse reduzieren kann, dafür spricht auch sehr viel. Und das hat man versucht, mit diesem Begriff der Emergenz zu fassen. Das ist sozusagen unterschiedliche, man kann ja jetzt ontologisch sagen, Ebenen, ich würde sagen, unterschiedliche Untersuchungsfelder, also insofern würde ich das stärker an die jeweiligen Wissenschaften rückbinden, gibt, die sich eben nicht auflösen lassen in die Begriffe einer ansonsten sozusagen elementaren Wissenschaft. Wir können die chemischen Begriffe nicht ersetzen durch physikalische Begriffe. Wir können die biologischen Begriffe nicht ersetzen durch chemische und physikalische Prozesse. Und um diesen sozusagen realitätsschaffenden Sprung zu beschreiben, hat man den Begriff der Emergenz gewählt. Und der ist natürlich besonders wichtig für die Menschheitsgeschichte. Auch die Menschheitsgeschichte lässt sich nicht auf die Ökologie und Biologie der Menschen zurückreduzieren, sondern schafft hier emergent neue, komplexere Realitäten. Man kann das zum Teil auch mit den Begriffen der komplexen Systemtheorie beschreiben. Dass sozusagen komplexere Systeme nicht einfach nur die Summe der sie ausmachenden Teilsysteme sind, sondern in ihnen eine Emergenz, eine Realitätsschaffung stattfindet, die über das, was die Summe der Teilsysteme ergeben würde, hinausgeht. Wenn wir also jetzt sozusagen eine solche komplexe Realität haben, in der dann übrigens auch unterschiedliche historische Entwicklungslinien und Entwicklungsstufen miteinander koexistieren, indigene Gesellschaften, asiatische Gesellschaften, und das meine ich jetzt nicht rassistisch, afrikanische Gesellschaften, europäisch geprägte Gesellschaften, das sind, glaube ich, die wichtigsten Typen, es gibt dann Mischtypen, die einen unterschiedlichen Entwicklungspfad hinter sich haben, die sich also historisch verschieden konstituiert haben. Da gibt es von einer Gruppe von Kai Schaben und anderen in Kassel ganz gute Untersuchungen dazu über diese unterschiedlichen historischen Entwicklungspfade. Oder man kann auch sagen, Lebensgeschichtsforschung, Biografieforschung, was inzwischen ja am Max-Planck-Institut auch betrieben worden ist, zeigt, dass es eben unterschiedliche Lebenspfade gibt, die dann zu unterschiedlichen Lebenskonstellationen oder Lebensrealitäten, nicht nur Entwürfen, führen. Zwischen denen dann, und das ist, dann sind wir beim Begriff der Überdetermination, Determinationsprozesse stattfinden, die sich nicht auf ein sozusagen eine allgemeine Gesetzmäßigkeit zurückführen lassen. Chemische, biologische, physikalische, historische, biografische Prozesse. Und zwar so, dass es eben Bezugssysteme gibt, in denen bestimmte Gesetzmäßigkeiten gelten und nicht andere, wirken nebeneinander und aufeinander ein und überlagern sich in diesem Prozess. Und es gibt keine allgemeine Theorie, das ist jedenfalls meine These, die all diese Überlagerungs- und Wechselwirkungsprozesse dann selber nochmal als Determinationsprozess beschreiben kann. Dann hätten wir nämlich das wäre sozusagen die erfolgreiche Reduktion, sondern diese Emergenzprozesse und diese Prozesse der Überdetermination bleiben irreduzibel. Was auch die Möglichkeit impliziert, dass wir in anderem Sinne, als ich das bisher entwickelt habe, uns von der realen Entwicklung freimachen können. Nämlich in dem Sinne, dass vielleicht unsere Initiative in dem komplexen und labilen Gleichgewicht der überdeterminierten Konstellation tatsächlich einen Unterschied macht. Sie kennen das aus der Chaostheorie, der Schmetterlingsschlag in Chile kann, in China, war das ein Beispiel, kann eben einen Tornado auslösen. Und in dem Sinne ist es auch tatsächlich so, dass wir nicht sagen können, wir sind doch ganz klein, wir spielen keine Rolle. Wir brauchen uns keinen Kopf zu machen. Was wir auch tun, ist egal. Nein! Die Wirklichkeit, und das ist jetzt natürlich eine ontologische Aussage, ist in Wirklichkeit so strukturiert, dass wir es nicht wissen können, ob nicht gerade das, was wir jetzt entscheiden, einen großen Unterschied macht. Und das, glaube ich, wenn man in diesem Sinne Emergenz und Überdetermination denkt, dann hat man auch ein Mittel, um real die Reduktionismen nicht nur formallogisch entgegenzuhalten, dass das als Argumentation stimmig ist, sondern tatsächlich auch eine alternative Interpretation der Wirklichkeit ihnen entgegenzuhalten. Was natürlich dann heißt, dass ich jetzt in der paradoxen Situation bin, Ihnen eine Ontologie angeboten zu haben, um Ethik in gewissem Sinne zu begründen. Das muss man sich reintun, aber man kommt eben, wenn man konsequent denkt, auch manchmal an überraschenden Ecken an. Jetzt komme ich noch zu den pragmatischen Reduktionismen. Die blicken, wenn man so will, nicht nach hinten, sondern nach vorne. Ja, ich finde eigentlich schön das Bild vom Ruderboot. Ja, also ich weiß nicht, ob Sie so in so einem Angelkahn mal gesessen haben, aber in Ruderbooten gilt das generell. Ne, man rudert und die Zukunft kommt überein. Ne, man sitzt mit dem Rücken dorthin gewandt, wohin man fährt, und so allmählich sieht man über sich, wie der Himmel sozusagen und immer neue Stücke, neue Sterne, wenn man nachts rudert, sich zeigen. Und das Ufer, das in der Vergangenheit liegt, immer weiter von einem zurückweicht. Und ich finde, das ist sozusagen ein schönes Bild für die Zeitsituation, in der wir als Menschen wirklich sind. Wir wissen einiges über unsere Vergangenheit, Wir erfahren, erleben unsere Gegenwart und unserer Zukunft haben wir erstmal den Rücken zugewandt und sie kommt über uns. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Vergangenheit betrachten, um zu wissen, ne, zum Beispiel, wenn man dann steuert alleine, ne, oder Steuermann oder Steuerfrau, dann guckt man eben immer auf die Küste, wir rücken sie herum, um zu wissen, bin ich noch auf richtigen Kurs. Ne, also wenn man den Kurs einigermaßen kennt, weiß man, welche Bäume in welcher Konstellation oder welche Brücke oder welche Gebäude man in welcher Konstellation sehen muss, um auf richtigen Kurs zu sein. Ne, also man bestimmt im Rückblick, auf welchem Kurs man ist und ob das der richtige ist. Und die pragmatischen Reduktionismen beanspruchen alle, einem gewissermaßen ein Instrument in die Hand zu geben, mit dem man sich die Zukunft ausrechnen kann. Ja? Moderne Schiffe haben ein Navigationsgerät, da guckt man dann nicht mehr aus dem Fenster, sondern auf das Navigationsgerät. Angeblich sollen das ja inzwischen auch manche Autofahrer tun. Und das sagt einem dann, wie man fahren soll. Prima, nur ist eben auch damit das Versprechen verbunden, man müsse sich moralisch, ethisch keinen Kopf mehr machen, man muss einfach nur richtig ausrechnen, was passieren wird und dann ist alles in Ordnung. Das ist gewissermaßen ein proaktiver Determinismus. Das unterstellt nicht, dass alles immer schon entschieden ist und wir uns deswegen keinen Kopf zu machen brauchen, sondern dass unsere Entscheidungen tatsächlich dazu in der Lage sind, vollständig zu bestimmen, was in Zukunft passieren wird. Wir wissen natürlich aus der leidvollen Erfahrung unseres Lebens, dass wir höchst selten dazu in der Lage sind. Diese pragmatischen Reduktionismen sagen, ja, das liegt daran, dass diese Kalküle nicht angewandt worden sind. Wenn wir wirklich berechnet hätten, wie das größte Glück der größten Zahl erreicht werden kann, dann wüssten wir in jeder Situation, was zu tun ist. Wenn wir wirklich das Ziel sozusagen durchbuchstabiert hätten, wie menschliche Perfektion zu erreichen ist, dann wüssten wir, was hier und jetzt zu tun ist. Hier gibt es, ich schrecke mich vorher vor zurück, so pingelig zu sein, natürlich Begriffsprobleme. Wie kann ich eigentlich das Glück, das ich gestern hatte, und das Glück, das ich morgen haben werde, wenn ich eins habe, miteinander vergleichen und sagen, das Glück gestern war 15% größer als das Glück, das ich morgen haben will. Ganz schwieriger Prozess. Und eigentlich gibt es keine vernünftige Antwort auf die Frage. Aber es ist noch heftiger. Wie kann ich das Glück, das ich dabei habe, sagen wir mal, in einer Übersetzung einen lustigen Fehler zu finden, ich will Ihnen auch gleich das Beispiel nennen, das habe ich jetzt gerade am Sonntag gefunden. Da wird beschrieben in einem Text wie eine Theateraufführung und dann wird gesagt, dass da in der Küche, die da auf der Bühne zu sehen ist, qualmende Töpfe zu sehen seien. Da denkt man, Mensch, die Küche, hier brennt was an. Die Küche ist offenbar kaputt. Nein. Wenn man ins Original guckt, sind es dampfende Kessel. Sie können sich, glaube ich, rasch klar machen, dass das ein großer Unterschied ist, ob die Kessel dampfen oder die Töpfe qualmen. Und sowas zu finden, macht Spaß. Das war ich ganz glücklich, als ich das gefunden habe. Ich war natürlich nicht glücklich, dass ich das korrigieren musste. Ich finde lieber eine Übersetzung so perfekt, dass ich nichts korrigieren muss. Aber ist jedenfalls ein schönes Beispiel, das man eben auch erzählen kann. Aber wie kann ich dieses Glück damit vergleichen, dass ich habe, wenn ich, sagen wir mal, mit Freunden zusammensetze und wir uns ein paar Gläser Rotwein reinschütten, bis wir so richtig in guter Stimmung sind. Auch das finde ich völlig in Ordnung und ist ein Glück, aber wie kann ich das eine Glück mit dem anderen vergleichen? Um jetzt noch ganz heftig zu werden, wie kann ich das Glück von dem andere mir erzählen, mit dem Glück vergleichen, das ich selber erlebe? All diese Fragen sind von den Glückskalkülen nicht beantwortet worden. Ja, also insofern gibt es das Problem, gibt es seit dem alten Platon, der das auch versucht hat. Und ähnliches Erreichung menschlicher Perfektion. Ja, was ist menschliche Perfektion? Was sind die Qualitäten, die menschliche Perfektion ausmachen? Wie kann ich einen perfekten Buchhändler mit einem perfekten Philosophieprofessor vergleichen? Was ich tun müsste, weil meine Eltern waren Buchhändler und wenn ich sozusagen über das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern nachdenke, müsste ich diesen Vergleich anstellen. Wie unter dem Gesichtspunkt der moralischen Perfektion, versteht sich. Aber wie kann ich das überhaupt machen? Ich denke, da gibt es überhaupt keine klaren Antworten. Und von da aus sind die Begriffsprobleme ziemlich destruktiv für diese Reduktionisten. Aber es kommt noch eins hinzu. Wenn diese pragmatischen Reduktionismen funktionieren würden, dann würden sie auch unterstellen, dass sämtliche Begründungen selber diesem Kalkül angehören würden. Das heißt, anstatt zu deliberieren, würde ich eben nachrechnen müssen. Und das ist, denke ich, absurd. Das ist die Aufhebung der Debatte. Und es wird unterstellt, dass es keine Situationen gibt, in denen es nicht entscheidbar ist, was die richtige Option ist. Und ich denke, die Erfahrung zeigt immer wieder, dass wir ganz große Probleme haben, uns zu entscheiden. Und nicht nur, weil wir zu doof sind oder die falschen Kalküle anwenden, sondern weil es einfach so schwierig ist. Und das wird von diesen Reduktionismen eliminiert. Damit, denke ich, lassen sich zwei positive Forderungen formulieren, die dann auch sofort Begrenzungen für diese Art von Vorgehensweise implizieren, nämlich die Forderung nach Folgenkontrolle. Das heißt, wenn ich etwas tue, muss ich jedenfalls so halbwegs wissen, was ich damit anrichte. Und das ist immer begrenzt. Der Horizont meiner Folgenkontrolle und der Horizont meiner Wirkung, gerade im komplexen System, ist notwendigerweise nicht derselbe. Ich erziele immer Wirkungen, die sich jeder Folgenkontrolle meinerseits entziehen. Die kann ich dann und muss ich dann auch nicht verantworten. Aber das hindert mich daran, eine diese Art von umfassenden Kalkül vorzunehmen. Ein Kalkül kann ich nur vornehmen für die Ereignisse, die ich dann auch durch mein eigenes Handeln kontrollieren kann. Und das ist immer nur ein Ausschnitt. Zweitens, es kann ja sein, dass ich mich täusche. Dass ich Fehler mache. Dass ich Fehlleistungen begehe. Dass ich vielleicht sogar mal schwach werde und einer Versuchung zum Bösen nachgehe. All das kann ich nicht von vornherein ausschließen. Und das heißt, wenn ich rational handeln will, und zwar gilt das sowohl individuell als auch für Gesellschaften, dann muss ich mitbedenken, wie ich vermeiden kann, dass die Fehler, die da auftreten, die ich mache oder die sich einstellen, nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Das scheint mir das zentrale Argument, übrigens gegen das Offshore-Ölbohren zu sein. Das ist offenbar eine nicht, bisher jedenfalls nicht fehlerfreundlich zu installierende Technologie. Das ist auch das zentrale Argument gegen die sogenannte friedliche Nutzung der Atomkraft. Und es gibt noch ein weiteres Moment, was, denke ich, diese Art von Kalküle jedenfalls als Reduktionismen zurückzuweisen erlaubt. Was ist mit der Gleichfreiheit aller? Wenn ich jetzt berechnen würde, wenn hier im Hörsaal jeder zweite Tod umfallen würde. Dann steigt das Glück der größten Zahl in Deutschland. Wenn sich das als Rechenergebnis ergeben würde. Könnte ich das dann moralisch vertretbar irgendwie versuchen umzusetzen? Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand. Nein. Das größte Glück der größten Zahl erlaubt oder entschuldigt Aktionen, die derartige Ziele verfolgen würden, nicht. Ich kann einfach nicht bestimmte Menschen aus dem Bild eliminieren, damit es den anderen vielleicht besser geht. Das geht nicht. Also da sind wir, ob wir jetzt wieder ein sehr verrücktes Beispiel. Überlegen Sie mal, was unter dem Gesichtspunkt Eugenik und Euthanasie schon alles angestellt worden ist. Dann sehen Sie, und da wird einem ganz schummrig, wie aktuell derartige Überlegungen sind und warum diese pragmatischen Reduktionismen nicht funktionieren, sondern zurückzustufen sind auf Hilfsmittel, die man bei der Analyse bestimmter Arten von Situationen verwenden kann, wo man eben relativ homogene Vorstellungen von Glück hat, wo man eine relativ homogene Vorstellung von Perfektion hat. Da kann man dann innerhalb eines geschlossenen und ziemlich begrenzten Feldes sozusagen seine moralischen Intuitionen dadurch vertiefen und verstärken, dass man solche Kalküle anwendet, aber sie anzuwenden anstelle der moralischen und ethischen Deliberation verbietet sich. Das heißt, wir müssen uns immer klar sein, dass in der menschlichen Praxis Erkenntnis und Verkennung miteinander verschränkt sind, dass ohne Initiative es keine Verantwortung gibt und dass Kategorien wie Mut, Demut, Heldentum tatsächlich wichtige moralische Kategorien sind und die Moral tatsächlich sich als irreduzibel erweist und nicht bloß als provisorisch oder residual. Und damit mache ich jetzt heute Schluss und verweise darauf, dass wir nächstes Mal nochmal die Probleme der Ethikbegründung etwas grundsätzlicher angehen wollen. Ja, vielen Dank.